Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen miteinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben vorhin in der Lesung den Predigttext aus dem Johannesevangelium gehört. Lasst uns gemeinsam in der Stille um den Segen Gottes und um das Verständnis für dieses Wort beten. Herr, segne an uns dieses dein Wort. Amen. Ihr werdet entschuldigen, dass ich ein bisschen am Zettel klebe. Es war eine der Vorgaben für den Gottesdienst, dass die Predigt wörtlich ausgearbeitet werden musste. Ihr wisst, ich versuche sonst eher frei zu sprechen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte aus dem Neuen Testament ist uns allen nicht neu. Ob im Kindergottesdienst oder in der Christenlehre, ob zu Familiengottesdiensten oder Rüstzeiten, da konnten uns doch als Kinder die entsprechenden Mitarbeiter schon so richtig begeistern. Endlich einmal Jesus in der Rolle, in der wir ihn am liebsten ständig sehen würden. Von allen beachtet, bejubelt, unangreifbar, mitten im Geschehen. Und niemand traut sich zu fragen: Was, an solchen Quatsch glaubst du? Jesus auf einem kleinen, süßen Esel mit allen möglichen verfügbaren Requisiten, von ausgezogenen Kleidern bis zu abgerissenen Ästen begrüßt. Jeder will in seiner Nähe sein und kurz zuvor hat er noch einen Toten auferweckt. Und ein paar Leute in der Masse waren sogar dabei und kennen Lazarus, den wieder lebendig gewordenen. Alle begleiten Jesus voll Begeisterung bei seinem Einzug in die prächtige Hauptstadt des damaligen Israel, auch wenn dort die bösen Römer das Sagen haben. Da passt es dann auch perfekt, dass er den Esel nicht selber mitbringen muss, sondern der ihm großzügig, ohne Bankbürgschaft oder andere Sicherheiten zur Verfügung gestellt wird. Einfach alles wunderbar. Sogar ein ganzer Sonntag Palmarum wurde nach dieser Geschichte benannt. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, ich wäre dabei gewesen. Egal, ob meine Mutti hinterher geschimpft hätte, wie meine Klamotten wieder aussehen, als ob da ein Esel drauf rumgetrampelt wäre. Und heute? Als abgestumpfter, desillusionierter, misstrauischer Erwachsener? Heute frage ich mich, was wäre, wenn mich heute oder jetzt die WhatsApp-Nachricht erreichen würde: Jesus kommt. Er kommt wieder, er fährt gerade mit einem geborgten Dacia Sandero über die Sauinsel in Blauenhoch zur Johanneskirche. Würde ich alles stehen und liegen lassen, nur um auf diese Buschfunkmeldung hin, die ja auch Fake News sein könnten, nach Blauen zu rasen und dort ein Hubkonzert mit zu veranstalten? Würdet ihr das tun? Sind wir überhaupt noch so richtig begeisterungsfähig? So ganz uns selbst vergessend für eine Sache schwärmend? Mir fallen da schon ein paar Gelegenheiten ein. Wenn eine Fußballmannschaft siegreich von einer WM oder EM ins Heimatland kommt, da geht die Post so richtig ab. Da wird gefeiert, dass es schon fast wieder gefährlich ist. Ein paar Kollateralschäden werden gerne in Kauf genommen, zumindest von den Fußballfans. Mir fällt aber ebenso die Trauerfeier für die Queen Elizabeth II. Ein. Keiner hat die Leute auf der Straße zum Spalierstehen gezwungen. Oder sie dazu verdonnert, stundenlang anzustehen, um einmal in die Nähe ihres Sarges zu kommen. Das war vielen eine Herzensangelegenheit. Das war der Respekt vor einem Lebenswerk. Und doch ganz anders als das Feiern einer Fußballmannschaft. Mir persönlich kommen immer noch die Tränen, wenn ich daran denke, wie ich am 30.09.1989 Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag sagen hörte: Liebe Landsleute, ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, der Rest ging dann im Jubel unter. Wenn irgendetwas der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus je annähernd vergleichbar nahe kam, dann war es dieser Satz. Und der löste ebenfalls eine Lawine von Veränderung aus. Das war auch die Erfüllung der Erwartungen und Sehnsüchte eines Volkes nach jahrzehntelanger Knechtschaft durch die Besatzungsmacht und die eigene Führung, durch die die Masse systematisch ausgenutzt, manipuliert, belogen und betrogen wurde. Die Ausgangssituation war also gar nicht so sehr viel anders wie in der damaligen römischen Provinz Judäa. Und die Erwartung an den Messias, den Wundertäter und Befreier, die war riesig. Wie sieht es denn in unserem Text mit der Aktivität der Hauptpersonen aus? Da ist an erster Stelle Jesus. Er ist hier ziemlich passiv. Sein Ziel ist Jerusalem. Er will im Zentrum von Judäa seine Botschaft verkündigen. Hier im Johannesevangelium kommt er gar nicht zu Wort. Er nimmt gerne den Esel in Anspruch. Hätte ich bei dem Gelände auch getan. Vom Kidron-Tal bis in die Altstadt von Jerusalem, das ist kein Spaziergang. Aber er hält in dieser Situation keine Reden. Er weiß, dass der Jubel der Menge sehr vergänglich ist. Ein paar Tage später werden sie Kreuzige ihn rufen. Ich kann mir einigermaßen vorstellen, was einem durch den Kopf geht, wenn einem der rote Teppich ausgerollt wird. Man fühlt sich geehrt, wird aber im selben Maße mit großen Erwartungen konfrontiert. Wir haben heute zu Gast unsere Superintendentin, Frau Weyer. Ich habe sie vorhin schon mal kurz gefragt, ob sie bereit wäre, uns mal zu schildern, wie es ihr ergangen ist auf dem roten Teppich bei ihrer Amtseinführung, was einem dadurch für Gedanken durch den Kopf gehen.
Ja, Sie haben mich vorhin gefragt, ich war ein bisschen überfahren von der Frage, seitdem überlege ich, war da überhaupt ein roter Teppich? Also ich habe mich gar nicht so gefühlt wie auf dem roten Teppich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie roten Teppich hören, heute sind die Oscars dran, da denke ich eher an sowas. Ne? Also der rote Teppich ist Schaulaufen und da ist ein Blitzlichtgewitter und da kann man sich darstellen und posen und so weiter. Also so habe ich mich gar nicht gefühlt, also wie so ein Schaulaufen oder dass einem da der rote Teppich ausgerollt wird. Eigentlich ist es eher so, wie Sie es als zweites gesagt haben, wie geht man denn mit den messianischen Erwartungen um? Ja, also ich glaube, jeder aus diesem Raum, egal ob ich oder Sie oder jeder andere, der kann nur an messianischen Erwartungen scheitern. Also wir haben nur einen Messias und der ist damals gekommen. Und alles das, was wir tun, das ist menschlich und ich glaube, wir gehören da eher zu der jubelnden Menge, die da ja doch hin und her schwankt zwischen dem Jubel und der Bewunderung und auch der, ja, dem anderen, was da auch mitschwingt. Ne? Sie haben es vorhin sehr schön gesagt, dieselben, die rufen ein paar Tage später kreuzigt ihn. Ne? Das ist eben genau dieses, das ist menschlich. Und ich weiß nicht, ob wir manchmal dann doch den roten Teppich eher für die ausrollen, wo wir etwas erwarten, was die gar nicht erfüllen können. Und der, der drüber läuft, sagt sich, naja, wie gehe ich denn mit den Erwartungen um? Na, also die werde ich nur enttäuschen können. Und die realistischen Erwartungen, die sind, glaube ich, eher das Thema, was hier drin steckt. Vielleicht erst mal so viel,
ja,
Herr Appel.
Ich bedanke mich.
Schönen Dank fürs Mikro, Bruder Kirchhoff.
Thilo, nimmst du
dann vielleicht gegen. Brauchen Sie es nachher noch mal.
Ich denke mal. Dankeschön, Frau Bayer. Wie gesagt, mit dem Satz, ich kann mir einigermaßen vorstellen, was einem durch den Kopf geht, wenn einem der rote Teppich ausgerollt wird. Ja, man fühlt sich geehrt, wird aber im selben Moment mit großen Erwartungen konfrontiert. Ne? So. Sie haben es mir bestätigt. Ich war noch nie in der Verlegenheit, auf irgendwo im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und da irgendwo. Deswegen dachte ich, das ist mir das Einzige, was mir eingefallen ist. Genau. Das ist nicht die Zeit zum Reden. In der aufgewühlten Menge wird niemand zuhören. Man wird höchstens missverstanden. Das Bild des reitenden Jesus spricht für sich bis heute. Gefeiert, nicht gefürchtet. Das ist der große Unterschied zwischen den weltlichen Herrschern und Jesus. Er hat nicht auf dem Weg nach oben die Konkurrenz beseitigt. Er ist den Weg ganz nach unten gegangen für die, die sein Angebot annehmen. Es gibt keine Werbegeschenke und keine Haribo-Tütchen mit Parteilogo drauf, damit man ihn wählt. Aber es gibt die Wahl zwischen Erlösung und Verdammung. Ich habe keine materiellen Vorteile, wenn ich mich freiwillig zu ihm und seiner Herrschaft bekenne. Aber echte Freiheit. So wie die Botschaftsflüchtlinge 1989. Die konnten unbesorgt nochmal durch die Diktatur der DDR fahren. Verdreckt, verschwitzt und trotzdem in dem Wissen, wir sind frei. Auch in den Zügen der DDR, der Deutschen Reichsbahn, auf dem Territorium der DDR und unter strenger Bewachung. Das war Glauben, nur auf das Wort von Genscher hin. Man hat war anderes gewohnt, aber auch gewohnt, dass ein Wort gebrochen wurde. Und Genscher war nur ein Mensch. Welches Recht haben wir, an den Worten von Jesus rumzudeuteln oder zu zweifeln? Keine. Aber wir haben die Pflicht, Zeugnis von dieser Freiheit zu geben und uns laut zu ihm zu bekennen. Und damit sind wir bei den Aktiven in dieser Erzählung. Die jubelnde, ausgeflippte Menge der Festpilger und der wundersüchtigen Bewohner von Jerusalem. Die wenigsten von ihnen haben begriffen, wer Jesus wirklich war oder wer er ist. Aber sie sehen einen, der Wunder bewirken kann. Sie haben von ihm gehört, dass er klar und für alle verständlich, frei von allem intellektuellen Gehabe, eine Lehre verbreitet, die ganz tief in ihrem Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wurzelt und doch radikal und neu ist. Und sie sehen, dass er nicht vor der Obrigkeit buckelt. Unter der sie schon zu lange leiden. Das soll ein Ende haben. Jemand, der Macht über den Tod hat, der wird doch locker mit ein paar Römern und deren Mitläufern fertig. Das genügt, um ihm zuzujubeln und ihn mit Vorschusslorbeeren zu überschütten. Die Erwartungen sind riesig. Aber der Wunschzettel wird nicht so abgearbeitet, wie Sie sich das vorstellen. Sind wir anders? Wenn uns nicht so geholfen wird, wie wir uns das wünschen, sind wir sicher genauso frustriert. Ich kenne ganz wenige Leute, die dann gelassen mit den Schultern zucken und sagen, muss ja nicht so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht geht es anders viel besser. Aber das sind dann Leute, die meinen Respekt haben. Das zeugt von Weisheit und Selbstbewusstsein. Und die gibt es nicht von Geburt an. Die kommen erst mit Alter und Erfahrung und mit der Erkenntnis, dass man selber nicht der Nabel der Welt ist. Diese Erkenntnis hat sich noch nicht bis zur letzten Gruppe unseres Predigttexts herumgesprochen, den Pharisäern. Das waren die historisch Kritischen der damaligen Zeit. Kluge, tüchtige, angesehene Leute, die sich trotz Sittenverfall und Besatzungsmacht gewissenhaft mit Gottes Lehre und Gesetz auseinandergesetzt haben, die man um Rat gefragt hat, wenn es um religiöse Dinge ging. Deren Verdienst war es, dass die Israeliten über die ganze Zeit ihren Gottesbezug und eine Religion behalten haben, die sie klar von den Nachbarnvölkern abgegrenzt hat. Aber sie nehmen es dem ungebildeten Wanderprediger Jesus übel, dass er sie der Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit überführt hat und dass ihm das Volk nachläuft. Sie sehen ihren Status und das Wohlwollen seitens der Römer in Gefahr. Vergleiche zu heute sind leider nicht rein zufällig. Wenn Gottes klares und eindeutiges Wort nicht mehr offen ausgesprochen wird, weil es aus der Sicht der meinungsbildenden Obrigkeit nicht zeitgemäß oder politisch korrekt ist, dann läuft da gewaltig was schief. Machtbesessenen Leuten kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn ihnen jemand ans Bein pinkelt, an ihrem Image kratzt. Nichts anderes ist hier passiert und deshalb beschließen die Religionshüter von Judäa den Tod von Jesus. Und den von Lazarus gleich mit. Lästige Zeugen müssen weg. Geht nur leider gerade nicht. So clever ist man schon, sich dem begeisterten Volk nicht in den Weg zu stellen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Jünger von Jesus haben hier eher eine Nebenrolle. In den anderen Evangelien wird berichtet, dass sie den Esel besorgen sollten. Natürlich begleiten sie ihren Meister. Selbstverständlich sind sie stolz, einmal mehr mit ihm im Mittelpunkt zu stehen. Aber sie verstehen nicht wirklich, was da abgeht. Erst viel später wird ihnen der Zusammenhang mit der Prophezeiung von Sacharja klar und welche Rolle sie dabei spielen oder vielmehr spielen dürfen. Wir wissen nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Diese Situation ist neu für sie. Aber sie sind schon so lange mit Jesus unterwegs, dass sie ihm vertrauen. Auch wenn sie nicht alles unmittelbar kapieren. Einen Beteiligten haben wir noch nicht erwähnt. Wen? Nee. Nein, der kommt in dem Text auch nicht vor. Den Esel. Aber was hat der jetzt in der Predigt verloren? Ist er doch nur ein Tier, ein Transportmittel, eine Randfigur in der großen Show? Das sehe ich anders. Esel sind in der Bibel gar nicht so selten. Beispiele? Biliam, ja? Es ist mehrfach von Eselsherden als Statussymbole von Besitz die Rede. Dann können wir auch Bezug auf die Jahrungslosung nehmen, dieses Jahr. Wie heißt sie? Du bist ein Gott, der mich sieht. Es geht damals um die Hagar, die den Sohn Ismael gebiert. Und ihr wird zugesagt, dass er auch gesegnet sein soll. In einer Bibelübersetzung steht drin, er wird aufwachsen wie ein Wildesel. Jedermann, mit jedermann in Feindschaft sein. Aber er wird zum Vater eines großen Volkes werden. Ist mir auch erst beim Vergleich von mehreren Bibelübersetzungen aufgefallen. Luther hat es dann irgendwann nicht mehr drin gehabt. Dann bei der Salbung von Saul. Weiß das jemand, wo die Esel da vorkommen? Er sucht die Eselin seines Vaters, genau. Ja, nee, das war's eigentlich, ja. Und nicht zuletzt in der Weissagung von Zacharja natürlich. Siehe, dein König kommt zu dir und er reitet auf einem Eselfüllen. Durch die bekommt der Einzug in Jerusalem erst seine Bedeutung. Da geht Gottes Verheißung wortwörtlich in Erfüllung. Das geht weit über Sensationstourismus und Gruppendynamik hinaus. Und die Symbolik ist nicht zu überbieten. Keine Leibgarde. Kein stolzes, aufgebrezeltes Schlachtross. Kein Streitwagen. Keine Kutsche oder Sänfte. Kein Papamobil. Nein, ein junger Esel ist dem Herrn der Welt genug. Die Rettung der Menschheit sitzt auf dem Rücken eines Esels. Ich kann darin nur eine gewaltige Aufwertung eines gering geschätzten Tieres sehen. Wer ist Jesus am nächsten? Wer entlastet ihn? Wer hebt ihn vom Fußvolk ab? Wer tut, ohne sich aufzuregen, ohne aufzumucken und unbeeindruckt von der hysterischen Menge und dem Gemecker der Glaubenshüdler, das, was von ihm erwartet wird? Der namenlose Esel. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr beleidigt zu sein, wenn man mich einen Esel nennt. Und ich werde mich geadelt fühlen, wenn man mich wegen meines Glaubens an unseren Herrn Jesus Christus einen Esel nennt. Und ich möchte gerne bereit sein, wenn der Herr mich braucht. Egal wie schwer oder primitiv die Aufgabe ist, der mir zutraut. Er legt mir nicht mehr auf, als ich tragen kann. Übrigens zum Merken und als Schlusssatz. Paradepferde haben noch nie einen Korn aus dem Dreck gezogen. Dafür sind Esel wesentlich brauchbarer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Wissen und unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.